Sagt er natürlich erstmal zu Recht, ja, Moment, das ist doch nicht die der Einzug nach Jerusalem, das ist auch nicht Palmsonntag. Stimmt. Aber diese Geschichte zeigt für mich in ganz eindrücklicher Weise die Hoffnung, die mit dem Auftreten Jesu verbunden ist. Wenn er das ist, wenn er der Messias ist, wenn er der ist, den Gott in diese Welt geschickt hat, dann ist Hoffnung da für mich. In der Bibel ist der Text deutlich, die Geschichte deutlich knapper, als sie hier jetzt gespielt ist. Heißt in Markus 5, unter den Leuten war eine Frau, die war seit 12 Jahren, hatte sie starke Blutungen und sie litt darunter. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen, dabei sehr gelitten und ihr ganzes Vermögen ausgegeben, aber niemand hat ihr helfen können. Ihr Leiden war nur schlimmer geworden. Dann hatte sie von Jesus gehört, deshalb drängte sie sich durch die Menge von hinten an ihn heran, berührte ihn heimlich am Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, die Blutungen hörten sofort auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte, wer hat mich angefasst am Gewand? Die Jünger antworteten, du siehst doch, dass die Leute dich von allen Seiten bedrängen und da fragst du, wer dich angefasst hat. Jesus blickte sich weiter um und versuchte herauszufinden, wer ihn berührt hatte. Die Frau war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie trat hervor, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden, du bist gesund. Eine Frau, die seit 12 Jahren krank ist. Starken Blutungen, deutlich mehr als bei einer normalen Monatsblutung. Was ist eigentlich das Problem der ganzen Geschichte? Ganz kurz. Die Frauen wissen das wahrscheinlich alle. Es gibt bei den Frauen verschiedene Blutungen. Die normale Monatsblutung kennen wir, das wissen wir alles. Verlängerte Blutungen und dann eben auch noch so Zwischenblutungen. Und das ist eine uralte Geschichte. Das ist nichts, was die neue Medizin oder so erkannt hat. Im dritten Buch Mose wird es bereits beschrieben. Und was das eben verfolgt hat. Hippokrates hat ein Buch darüber geschrieben, 400 vor Christus, über die Krankheiten der Frauen. Und da wird das auch beschrieben. Ja, und sagt, bei diesen dauerhaften Blutungen, es kommt halt raus, ja, logischerweise Schwäche, Schwindel. Er beschreibt auch Unfruchtbarkeit und manches mehr. Also was, das gibt schon seit Urzeiten, was bei Frauen all auftritt. Und was ein großes Problem war. Und das beschreibt, was die Frau hier vermutlich hatte. Die Frau hat ein starkes gesundheitliches Problem, ist geschwächt, körperlich und vielleicht auch mehr. Und wer so eine chronische Krankheit hat, der weiß, was es bedeutet, nie so ganz einsatzfähig zu sein. Schwach zu sein, nicht das leisten, nicht die Leistung bringen zu können, die eigentlich von mir erwartet wird oder die ich von mir selber erwarte. Schwach sein ist in den meisten Gesellschaften ein Makel. Und wir haben oft Mühe, uns Schwäche dann auch einzugestehen, weil unsere Prägung sagt doch schon eher, ja, du musst stark sein. Du musst leistungsfähig sein. Und es gibt vieles, was sich nur schwer erklären und darstellen lässt. Ja, wenn ich mir ein Bein breche, dann kann ich das vorzeigen. Das sieht jeder meine Einschränkung. Ja, der kann halt im Moment nicht so, wie er gern wollte oder sie. Ich eine Krankheit habe, die nicht so sichtbar ist oder nicht so greifbar ist, dann ist die Akzeptanz schon deutlich schwerer. Noch schwerer, wenn es eine seelische Erkrankung ist, die man überhaupt nicht, die man oft gar nicht richtig beschreiben kann und nicht Betroffener kaum versteht. Und wenn es dann hier noch eine Erkrankung ist in der Geschichte, ja, die mich von der ich mich peinlich berührt fühle, ja, auf der vielleicht auf deren Tabu liegt, weil ganz ehrlich, auch noch meine Generation, was wissen wir denn über die Menstruation der Frau und was da teilweise für Komplikationen gibt? Ja, da redet man nicht drüber. Das ist so eines der Tabuthemen oft in der Männerwelt. Deswegen wissen selbst verheiratete Männer darüber oft wenig. Und dann als Frau, wo wende ich mich dann hin? Oder auf der anderen Seite, Männer mit seelischen Problemen, ist noch viel größeres Tabuthema darüber zu reden, Männer mit Depressionen und so weiter, wo wende ich mich da als Mann hin? So ganz am Rande, wer Internet hat, ich lege euch mal ins Herz, schaut mal aus der Staffel 3 hier aus The Chosen, die Folge 4 und 5. Da kann man ganz, ganz viel lernen über diese Themen. Sehr lohnenswert. Es wird ausdrücklich der Kampf und die Not dieser Frau, ihr Kampf ums Überleben dargestellt und ihre Hoffnung, ihre Hoffnungslosigkeit und dann ihre Hoffnung auf Jesus. Bei der Frau kommt aber jetzt noch was dazu, was uns eher fremd ist. In Israel darf sie aufgrund ihrer Blutungen den Tempel nicht betreten. Sie ist rituell, religiös unrein. Und je nachdem, in welchem Ort sie unterwegs war und wie es da von den Rabbinern gehandhabt wurde, durfte sie auch nicht in die Synagoge. Zum Ausschluss vom Gottesdienst. Und wer sie berührte oder von ihr berührt wurde, war unrein, also rituell. Er durfte auch nicht in den Tempel betreten. So war sie weitgehend sozial und religiös isoliert. Ausgeschlossen zu sein, nicht dazuzugehören, nicht im normalen Leben teilnehmen zu können, das trifft oft noch tiefer als die Krankheit selbst. Einsamkeit. Wenn ich es dann von der anderen Seite anschaue, dann stellt sich dann mir die Frage, ja, wie ist es eigentlich bei mir? Wo grenze ich dann Menschen aus? Wo ziehe ich Linien, ja, über die keiner gehen darf? Wo machen wir das als Gruppe? Wo sind meine Kriterien? Wo sind unsere Kriterien? So wie die oder der aussieht, wollen wir nicht haben. So wie die oder der sich gibt, sich verhält, passt er nicht hierher. Welche Meinung oder Theologie, das war gerade hochspannend, was uns die Nicole erzählt hat. Ja, das haut nämlich sind wir ganz schnell bei dem Thema. Welche Meinung, welche Theologie, welche geistliche Haltung toleriere ich noch und welche nicht? Und wir haben solche Grenzen. Das ist keine Frage. Unsere Gesellschaft hat diese Grenzen. Ja, sonst hätten wir bei vielem nicht die Diskussion, die wir haben, zum Beispiel über Ausländer. Und das kommt ja aus uns Menschen heraus. Also wir sind es, die diese Grenzen haben. Und es ist die harte Wahrheit, auch wir als Christen, als Gemeinde, ziehen unsere Grenzen, die andere ausschließt. Die Frage ist, wo haben wir diese Grenzen gezogen? Unbewusst oder ganz bewusst? Nicht jede Grenze ist ja auch schlecht. Ja, also das müsste man dann noch ein bisschen genauer natürlich betrachten. Die spannende Frage aus meiner Sicht ist, kenne ich diese Grenzen? Und gestehe ich sie mir ein? Wenn ich sage, ich habe keine Grenzen, ich bin für jedermann offen, dann sage ich, dann bist du entweder ein sehr seltenes menschliches Exemplar oder du belügst dich selbst. Und das halte ich für viel wahrscheinlicher. Wenn ich mir meiner Grenzen bewusst bin, kann ich daran arbeiten. Wenn ich sie verleugne oder nicht wahrnehme. Unsere Frau hier ist in vielem ausgegrenzt. Vom Gesetz, von der Gesellschaft. Übrigens, im Film die Frau den Namen Veronika, und das macht sie dann noch viel greifbarer als Person. Und da, wer ein bisschen sich mit Kreuzwegen in der katholischen Welt eher dann beheimatet auskennt, der weiß, die Veronika, das ist die mit dem Schweißtuch, die Jesus auf dem Weg zum Kreuz das Schweißtuch entgegenhält. Aber ich finde es so wertvoll, dass die Frau einen Namen hat, weil jeder Mensch, der hat ein Gesicht, jeder Mensch hat einen Namen und das macht uns zu Personen. Und so wird in dem Film jetzt die Frau aus der Anonymität herausgeholt. Es ist nicht irgendeine Frau, sie hat ein Gesicht, einen Namen. Aber das macht mich auch angreifbar und verletzlich. Ich habe mich dann gefragt, ja, wer ist denn eigentlich unsere Veronika, die wir nicht haben wollen? Oder bist du die Veronika und fühlst dich selber ausgegrenzt oder am Rande stehend? Diese Frau leidet jetzt 12 Jahre und kein Arzt konnte ihr helfen. Sie hat es versucht, er hat alles versucht. Und so wie es im Text steht, war die gar nicht so unvermögend. Also die hatte Mittel zur Verfügung, Ärzte aufzusuchen, aber sie hat alles ausgegeben und am Ende auch die Hoffnung, weil das Ergebnis war nichts außer Kummer. Text sagt, es ist eigentlich nur noch schlimmer geworden. Sie hat die Hoffnung aufgegeben. Was gibt es auch noch zu hoffen nach so langer Zeit? Und wer kann es jemandem verdenken, der nach so einer langen Zeit aufgibt? Ich habe gestern einen kleinen Beitrag gefunden im Internet auf der Seite von der Tagesschau. Da wurde berichtet von einer 25-jährigen Frau, der in Spanien aktiv Sterbehilfe geleistet wurde. 25. Und da kam in dem Beitrag und ganz Spanien redet darüber. Jahrelang schlimmste Schmerzen, im Rollstuhl sitzend, keine Hoffnung auf Besserung. In ihrer Verzweiflung geht sie diesen Weg. Das ist eigentlich der Gipfel der Hoffnungslosigkeit. Aber es gäbe auch andere hoffnungslose Situationen, dass das Mädchen mit 15 schwanger durch Missbrauch. Das gibt es gar nicht so selten in Deutschland. Und sie entscheidet, mit den Eltern das Kind abzutreiben. Wie viele Menschen leben gerade im Nahen Osten? Alles verloren, Familie tot. Wo habe ich noch Hoffnung? Wer kennt die Lieder? Er weckt mich alle Morgen. Ja, ich will euch tragen oder die Nacht ist vorgedrungen. Wer hat es geschrieben? Es gibt Gemeinden, in denen werden diese Lieder nicht gesungen. Warum? Weil sich der Liederdichter das Leben genommen hat. Ihm drohte die Zwangsscheidung, weil er mit einer jüdischen Frau verheiratet war, und für die Ehefrau die Deportation. Und dann haben sie diesen Weg gewählt als letzten Ausweg. Wir würden noch andere Beispiele finden. Es schmerzt unheimlich, das zu hören oder das zu lesen. Aber ich sollte zurückhaltend sein, zu urteilen. Wenn es mir gut geht, ist es leicht zu sagen, dass diese Welt falsch ist. Und wenn ich selbst in einer hoffnungslosen Situation war oder bin und mich anders entscheide, dann ist das wunderbar. Und wenn ich Rettung erfahren habe, dann ist es herrlich. Unsere Veronika hier hat keine Hoffnung. Und sie ist ein Spiegelbild für Israel damals, für ein Land, für ein Volk, besetzt, gedemütigt und ausgebeutet. Und jetzt erscheint dieser Mann. Mit einer Ausstrahlung, wie sie keiner kannte. Mit einer Rede, die die Menschen in ihren Bann zieht. Ja, man hat von ihm gehört. Einige haben ihn ja sogar auch erlebt und es dann weitererzählt. Und da keimt Hoffnung auf. Das ist vielleicht die Chance. Wie war das 1989? Ein Land in der Depression, vieles ging nicht oder war nicht mehr möglich. Also jetzt von DDR-Seite aus und da öffnen sich die Tore. Hoffnung. Oder 44 Jahre vorher, Krieg, alles kaputt, war keine Hoffnung mehr. Und dann ist alles vorbei. Für wie viele Menschen war das damals das Kriegsende, das Tor zum Himmel? Für den chronischen Kranken gibt es ein neues Heilverfahren, eine Chance, eine Hoffnung. Diese Frau, diese Veronika, das kann jeder von uns sein. Das kann jeder Mann, jede Frau sein, jedes Mädchen, jeder Junge, der am Palmsonntag ruft, mit wehenden Palmwedeln und mit Kleidern auf dem Boden: Erbarme dich meiner, du Sohn Davids. Es ist ein Ruf, Palmsonntag ist ein Ruf in diese Welt, ein Ruf der freudigen Hoffnung, der Hoffnung auf Veränderung, der Hoffnung auf Heilung, der Hoffnung auf Rettung. Du Sohn Davids, Gesandter Gottes, mein Gott, schau zu mir, erbarme dich meiner. Palmsonntag ist Hoffnung pur. Hoffnung, die emporsteigt aus der Hoffnungslosigkeit. Und wie sie diese Hoffnung damals galt, so gilt sie auch mir und dir heute. Es ist derselbe, der dir die Hoffnung gibt, selbst dort, wo alles hoffnungslos erscheint. Selbst wenn alles um dich herum dunkel scheint, selbst wenn dein Leben im Chaos versinkt, zu versinken droht, es gibt eine Hoffnung und die hat einen Namen. Jesus Christus. Jetzt hat natürlich die Frau in unserem Text hier nicht gerufen. Hätte sie überhaupt jemand gehört in der Menge? Ihr Ziel war im Stillen, nur den Saum seines Kleides. Vielleicht fragst du ja, warum nur den Saum, warum das alles so heimlich? Der Text gibt eine eindeutige, Film gibt eine eindeutige Richtung vor, die religiöse Zurückhaltung aufgrund des Gedankens der rituellen Verunreinigung. Das ist eine Möglichkeit. Man kann es aber ganz anders betrachten. Ja? War das vielleicht so Aberglauben der Zeit? Ja? Nur ein heiliger Mann, ihn nur berühren? Wir finden das bei Paulus oder bei Petrus, wird beschrieben in der Apostelgeschichte, dass die Leute die Kranken auf die Straße gelegt haben, dass wenn der Petrus da mal durchkommt, dass der Schatten auf von Petrus auf ihn fällt, dass sie dies heilen sollen. Kommen wir plötzlich in gedanklichen Grenzgebiete für uns. Ja, ist das jetzt Aberglaube oder tiefer Glaube? Ein dritter Gedanke wäre, ja, sie hat so viel Respekt vor Jesus, dass sie ihn damit nicht belästigen will. Ja, er, der Messias, da kann ich doch nicht mit meinen Problemchen kommen. Kennst du den Gedanken? Also ich kenne den recht gut. Muss ich Jesus damit belasten? Ja, banales Beispiel, gegen einem Schnupfen hilft ja ein bisschen Sinupret und Paracetamol. Muss ich damit zu Jesus kommen? Diese Krankheit gereicht doch nicht zum Tode. Die Frau, ihn nicht belasten, Aber ich glaube, er ist es. Also reicht doch die Berührung der Kleidung. Und dann schafft sie es. Sie kann sich irgendwie durch die Menge durchwurschteln, wobei ich dann die spannende Frage finde bei der rituellen Unreinheit, wie viele hat sie denn da unterwegs berührt. Ja, aber und sie berührt Jesus und sofort spürt sie, es hat sich was verändert bei mir. Sie merkt sofort, ich bin geheilt. Ihre Hoffnung. Diese neue Hoffnung, die in ihr aufgekommen ist, es hat funktioniert. Halleluja! Und jetzt nur noch schnell verschwinden. Doch das geht nicht. Jesus spürt es. Wer hat mich berührt? Es ist eine heilende Kraft von mir ausgegangen. Ich habe Berichte von Leuten, die wirklich die anderen die Hände aufgelegt haben, wo dann wirklich jemand geheilt wurde, wo dann gesagt wurde, wir haben gespürt, dass eine Kraft durch uns fließt. Und so wird die Frau erkannt, sie kommt aus ihrer Anonymität, Jesus sieht sie an. Und jetzt kommt die Frage, die in dem Text dann eigentlich noch so aufgerollt wird, was hat diese Frau jetzt eigentlich geheilt? Wenn ich jetzt sage pauschal Jesus, wäre das die Antwort auf die Frage, ja, wer hat sie geheilt? Was hat die Frau geheilt? Was sagt Jesus zu ihr? Dein Glaube hat dich geheilt. Heißt das also, wenn ich genug glaube, werde ich geheilt? Liegt es daran? Kurz gesagt, nein. Es geht hier um mehr. Was hier mit geheilt übersetzt ist, heißt im Griechischen ganz genauso errettet. Und Glaube ist nur ein anderer Ausdruck dafür, ich vertraue Jesus. Anders ausgedrückt also, dein Vertrauen in mich hat dich gerettet. Das geht viel weiter. Wenn ich mir die Geschichte lese, oder andere Wundergeschichten, dann ist es eine tolle Geschichte. Eine Frau, die nur durch den Glauben geheilt wird. Und die Heilung ist ganz real und greifbar. Da gibt es nichts zu rütteln. Und für diese Frau ist es wunderbar. Und die Menschen, die das mitbekommen und sehen, die sagen, wow. Doch wie bei anderen Wundergeschichten passiert hier noch viel mehr. Was wir hier haben, ich habe es ganz am Anfang gesagt, ist der Blick auf Palmsonntag und durch den Palmsonntag hindurch auf das Kreuz. Wenn Jesus Wunder tut, dann geht es nie um das Wunder selbst. So wichtig das Wunder für den Einzelnen natürlich ist. Aber das Wunder dient nicht dem Selbstzweck. Was dahinter steht, ist, warum Jesus in diese Welt kam. Und es ist völlig klar definiert von Jesus selbst, ich bin nicht gekommen, in diese Welt zu richten, sondern ich bin gekommen, um diese Welt zu retten. Jesus kam nicht aus der Herrlichkeit des Himmels runter, um ein paar Kranke zu heilen. Das ist wunderbar, das ist herrlich, aber das ist nicht die Mission. Jesus kam einzig und allein, um diese Welt zu retten. Das war jetzt die kurze Vorausschau auf Karfreitag, am Karfreitag dann mehr dazu. Die Frau heute, die Veronika, bleibt mal bei dem Namen, weist uns in diese Richtung. Sie setzt ein sichtbares Zeichen der Hoffnung in einer Welt der Hoffnungslosigkeit, weil sie weist in die Richtung, in die wir gehen müssen. Nur den Saum deines Gewandes, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Der ausgestreckte Arm, die erhobenen Händen, alles zeigt in eine Richtung. Alles zeigt auf Jesus, unsere Hoffnung. Lasst euch jetzt gleich im Lobpreis da mal hineinnehmen. Lasst euch berühren. Lasst euch berühren von Jesus und berührt ihn. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, dich berühren, dich erfahren, auf dich schauen, wenn alles um mich herum zusammenzubrechen scheint, auf dich schauen zu dürfen, wenn es mir gut geht. Jesus, danke dir dafür. Und danke, dass du uns immer wieder in deinem Wort den Blick schärfst, wohin wir schauen müssen, wo wir suchen müssen. Alle Hoffnung, alles liegt in dir. Ich danke dir dafür. Amen.